kommen wir heute zum dritten Teil von Benutzer eine Ausgabe. Die Leute, die vor langer, langer Zeit mal schon angefangen mit meinen Vorteilen wissen, ich habe mal Prozessor, Speicher und so weiter eingeführt, so ich glaube etwa über 3 oder 4 Jahre hinweg. Und da habe ich am Schluss den Spruch gesagt, jetzt kommt Input eine Ausgabe und das ist aufwendiger. Wir sind jetzt im vierten Jahr eine Ausgabe. Nachdem wir Kommunikation ein Jahr hatten, 2 Jahre Ausgabe, jetzt ist ein Jahr Eingabe. Ich glaube, ich habe das richtig beschrieben dazu mal. So, der Vortrag ist immer noch derselbe Text, weil ich habe Ausgabe, Eingabe, alles ursprünglich als einen Text geschrieben. Ich habe einfach nur drittelweise gehalten. Wobei es sind etwas komische Drittel, sage ich mal, weil das heutige Drittel in Anführungszeichen ist etwa 2/5 so groß wie das letztjährige oder etwa halb so groß wie das vorletztjährige. Daher eben das mit dem Überziehen, vielleicht schaffe ich es die 1,5 Stunden einen Teil davon wieder zurück zu korrigieren. So, fangen wir an. Ich gehe nach der Eingabe runter, wobei eben, es ist ja nur Text. Wie ihr seht, überhaupt generell alle meine Vorträge wie immer. Es ist ein Text online, ich halte eigentlich nur einen Vortrag zum Text im gewissen Maßen. Der Text hat jede Menge Details drin, die ich im Vortrag auslasse. Ansonsten, ihr könnt es ja nachlesen dann dort. So, fangen wir an mit dem ganzen Benutzer eine Ausgabe. Bisher hatten wir eigentlich Ausgabe, zuerst hatten wir ja Prozessor und Speicher. Ein Rechner, der vorher sich hinrechnet, ist wertlos eigentlich, weil man merkt ja nichts davon. Mit der Ausgabe hat der Rechner wenigstens einem etwas gezeigt, man hat gesehen, was er macht. Sehr praktisch, wenn man nur eine Lightshow will. Aber wenn man mit dem Rechner arbeiten will, will man ihm eigentlich sagen, was er machen soll. Und damit wird die Benutzereingabe nötig. Interessanterweise ist die eigentlich vom Verhalten her das Schwierigste in der Programmierung, weil einfach rechnen geht relativ einfach. Ausgeben wird bald schon komplizierter, weil man Ausgabe-Devices zum Teil ziemlich kompliziert ansteuern will. Das kommt bei Eingabe auch schon dabei, aber noch viel schlimmer ist, Eingabe bedeutet, man muss machen, was der Benutzer macht und man muss herausfinden, was der Benutzer machen will. Das fängt mit so Blödem an wie, jetzt wäre ich bereit zum Rechnen und der Benutzer hat noch gar nichts gemacht da. Tastatur leer, keine Taste gedrückt. Das heißt, man muss warten, bis etwas passiert in einer unbekannten Zeit. Noch schlimmer ist, kann das Gegenteil passieren. Der Benutzer hat bereits schon getippt. Das heißt, man muss eigentlich das, was bereits schon getippt worden ist und verschwunden ist, wieder damit umgehen können. All solche Probleme tauchen erst bei Eingabe auf. Weil Ausgabe kann man einfach vorzu mit der Geschwindigkeit, mit der der Rechner macht. Das ist mal der Grundsatz für Eingabe, was das Ganze leicht schwieriger macht. Ansonsten, ich werde anfangen, gerade auch, weil Vortrag etwas kürzer ist, gewisse Parallelitäten behandeln. Zum Beispiel das ganze Thema Eingabe und Ausgabe wirklich parallel. Das soll schon 2 Jahren teilweise auch etwas repetieren, zum gerade auch aufzeigen, wie ähnlich die beiden in manchen Sachen sind, aber doch nicht ähnlich. Fangen wir mal an mit dem ersten. Primitivste und dümmste Ausgabe sind Lampen. Einfach Reihe Lämpchen. Kennt man von allen Fotos aus den 60er Jahren die vielen, vielen Reihen Lämpchen auf den Rechnern? Und unten gab es meistens noch eine Reihe Schalter. Das ist die zupassende Eingabe dazu. Was macht man? Im extremsten Fall billig, weil quasi von den Signalen im Rechner schon automatisch gegeben. Ich habe eine Reihe Bits für meine Zahl. Ich hänge auch an jedes Bit eine Lampe hin. Einer leuchtet auf, 0 leuchtet nicht auf und ich kann quasi meine Zahl im Binär anschauen. Gegenstück bei der Tastatur ist jetzt, ich kann da eine Schaltung hinmachen. Schalter nach oben ist ein 1, Schalter nach unten ist eine 0. Das ist parallel. Was nicht parallel ist, dass mein Rechner jetzt einfach noch vor sich hin wartet und nichts macht mit meinen Daten. Weil im Gegensatz zum Lämpchen, wo die Lampe aufleuchtet, wenn der Rechner sagt, jetzt habe ich Daten, oder wieder verschwindet, wenn ich sage, ich habe keine Daten, ist beim Schalter so, der Schalter ist dauernd dort. Der Rechner sieht Dauerschalter, und wenn ich den Schalter umschalte, sieht er immer noch Dauerschalter, aber er weiß nicht, dass ich etwas gemacht habe. Also bei Eingabe kommt neben Daten noch das zweite zu dem Rechner sagen, jetzt, quasi das Kommando. Dafür haben wir meistens Tasten, also Schalter, die, wenn man reindrückt und loslässt, wieder rausspicken. Und diese Unterscheidung, Schalter für Daten und Tasten, das ist ja typisch wie alles, was mit Eingabe zu tun hat, dass man nämlich diesen Parallellauf hat. Das ist mal das Erste. Rein Binärzahl eingeben, Knopf drücken, Zahl eingeben, Knopf drücken. Ist natürlich ein bisschen mühsam, wenn man zwei Sachen gleichzeitig machen muss. Man muss sowohl wie auch. Und eigentlich weiß man selber von sich aus, dass wenn ich den Schalter bewegt habe, dann das wäre ja schon da etwas gewesen. Aber der Rechner weiß ja nichts davon. Zum Glück gibt es die Lösung dafür. Das ist, die kommt netterweise parallel dazu, dass wir von Binär aufsteigen. Ich kann nämlich plötzlich sagen, ja, warte mal, wieso eigentlich tue ich überhaupt den Binär eingeben? Ich könnte eine Reihe Tasten machen. Eigentlich bin ich ein Taschenrechner. 0 bis 9. Ich wähle jetzt die 5, ich drücke Taste 5. Ich kann Hardware bauen, die mir sagt, okay, aus den 10 Tasten wird Bits. Aber ich kann zusätzlich parallel dazu in der Elektronik die Schaltung einmachen, die sagt, okay, ich erkenne einfach, ob eine Taste gedrückt wird oder nicht. Und das kann ich wiederum dem Rechner nach hinten schicken als, du, es ist auch gleich was. Und diese Übersetzung ist auch etwas, was Eingabeschaltung ausmacht, was Ausgabeschaltung einfach nie brauchen. So, das ist mal die Grundlage. Auf das aufbauen eben, älteste Stufe, Binärzahl, Reihe Lämpchen, Reihe Schalter. Was kann man mehr machen? Das erste, was man merkt, Menschen können mit Binär schlecht umgehen. Weil es gibt lange Zahlen und Menschen haben ein blödes Problem, dass man etwa bis zu 7 Objekte sich merken kann. Blöderweise sind die meisten Binärzahlen länger als 7 Bit. Das zweite ist, wir können uns Sachen deutlich besser merken, je unterschiedlicher sie sind. Problem ist, Nullen und Einser sind nicht gerade sonderlich unterschiedlich. Alle Nullen und alle Einser und folglich arbeiten wir viel besser mit Dezimalzahlen. Folglich ist der erste Trick, den man den Rechner verbessern kann, dass man statt Binärzahlen mit Dezimalzahlen arbeitet. Problem ist nur, der Rechner kann das nicht. Ein Trick ist, dass man sagt, unsere 0 bis 9, die passen per Definition in 4 Bit rein. Das passen zwar 0 bis 15 rein, aber wir können ja die 10 bis 15 ignorieren. Das heißt, wir machen unser Lämpchen in Vierergruppen hin und unsere Schalter in Vierergruppen. Und jetzt sagen wir, okay, ich habe einen 1 Schalter, einen 2 Schalter, einen 4 Schalter, einen 8 Schalter. Ich kann daraus 0 bis 9 zusammensetzen und dann habe ich wieder einen Satz 0 bis 4 Schalter, 0 bis 4 Schalter, 0 bis 4 Schalter und beim Lämpchen natürlich dasselbe. Das nennt sich BCD, also binär kodiertes Dezimal. Funktioniert, ist aber etwas mühsam. Weil immer noch, auch wenn man nur die Zahlen 0 bis 9 in Binär legen muss, die kann man zwar auswendig lernen, aber ist trotzdem Aufwand. Nächstes Spielchen, wir lassen es den Rechner machen, oder beziehungsweise die Elektronik eigentlich, weil der Rechner hinten dann, der sieht einfach sowieso nur Bits. Bei den Lampen haben wir auch schon gemerkt, vor 2 Jahren, man kann einfach seine 10 Lämpchen hinmachen, 0 bis 9, dahinter eine Schaltung, welche einfach für die Zahlen 0 bis 9 das entsprechende Lämpchen ansteuert. Lässt sich relativ einfach machen als Methode 000, der sonst nicht. 001, der sonst nicht. Das sind einfach 16 einzelne kleine Schaltungen. Bei der Tastatur ist es leicht schwieriger, weil ich jetzt plötzlich das Problem habe, dass hinten aus 4 Bits gehen müssen. Also ich brauche nur noch 4 Schaltungen, aber ich habe vorne 10 Tasten. Also eine kompliziertere Schaltung, welche für die einer Stelle ist irgendeine von 0, 2, 4, bla bla etc. oder von 1, 3, 5, bla bla etc. Also ich muss diese Schaltungen für jedes Bit machen. Kann man machen, nennt sich ein Encoder, im Gegensatz zum anderen Ding, das von vorhin das ein Decoder ist. Damit kann ich arbeiten. Zweites Problem, 10 Lämpchen sind ja nicht allzu problematisch. Selbst wenn man für jede Dezimalziffer 10 Lämpchen hinmachen muss, gibt es auch viele Lämpchen, aber nicht allzu problematisch. Bei Schaltern wird das Problem, wenn ich jetzt 10 Schalter brauche und nochmal 10 und nochmal 10 und mir geht schon mal der Platz aus. Wer ziemlich alt ist, der kann sich noch die alten Kassen in Läden erinnern, wo man so Tasten untereinander 0 bis 9 hatte, dann 0 bis 90, 0 bis 900, dann gab es wieder für die nächste Stelle 0 bis 9, bla bla. Gab sehr viele Tasten. War die mechanische Methode, das zu machen, kann man mit dem Rechner auch machen. Wurde teils auch gemacht, aber ist aufwendig, weil man die ganze komplizierte Elektronik dahinter und die ganzen Tasten jeweils 10 Stück braucht. Und dann kommt jetzt der erste Trick, wo Eingabe sich von Ausgabe komplett unterscheidet. Man kann es auch seriell machen. Jeder, der schon Taschenrechner in der Hand hat, weiß genau, es gibt einmal 0 bis 9 und keine weiteren. Der Trick ist, dass ich Stelle für Stelle dieselben Tasten brauche, aber dass die Anzeige durchwandert. Der Trick nun ist ganz einfach. Ich nehme meine 10 Tasten, einen einzelnen Encoder und jedes Mal, wenn ich Taste drücke und der Irgend-Taste-Erkenner sagt, oh, ich habe eine, tut der Rechner eine interne Zahl, die er anfangs auf 0 setzt, stets mit derselben Rechenoperation mal 10 plus neue Taste rechnen. Natürlich ist 0 mal 10 nichts, aber der Trick sorgt dafür, dass ich bei jeder beliebigen Taste wieder das bestehende mal 10 plus Taste machen kann und so wächst meine Zahl intern. Das Einzige, was ich danach parallel dazu brauche, ist die Ausgaberoutine, die ich ohnehin zum Darstellen von Zahlen brauche, die nach jeder Taste nochmals aufrufen. Und damit habe ich quasi das typische durchwandernde Zahl, wo jedes Mal eine Stelle hintangesetzt wird. Und damit kann ich mir nur einen Tastensatz eingeben. Das sind so die Tricks bis zum Zahlen eingeben. So, was habe ich hier noch? Das ist mal so, wie man mit Ziffern umgeht. Problematischer wird es, wenn ich Text eingeben will. Fast jeder Computer heute hat meine typische A bis Z Ziffern, Sonderzeichen, Blabla Tastatur. Dann wird es problematischer, weil das mit dem einfach mal 10 multiplizieren funktioniert nicht. Oder hat einer schon 10 mal B plus D gerechnet? Als erstes einmal Encoder. Das wird schon mal schwierig, weil wenn ich nur so diesen typischen Laptop anschaue, diese Anzahl Tasten, das sind so etwa um die 60, 70 Stück herum, vielleicht auf 80. Bei einem großen PC-Tastatur können es über 100 sein. Ein riesen Monster-Encoder dahinter, das wird aufwendig. Da kommt jetzt die nächste Technik zum Zug. Und zwar, dass ich die Tasten in Blöckchen aufteile. Üblicherweise 4 oder 8. Wenn ich zum Beispiel das 8er nehme, ich nehme jetzt den Commodore 64 als Beispiel, dort habe ich eigentlich auf der Tastatur 65 Tasten. Eine, Restart, ist etwas speziell, die lassen wir weg. Die anderen sind knapp 8x8. 8 Achtergrüppchen, wirklich so. Was der Rechner dann macht, ist einfach vorzu erste Achtergrüppchen aktivieren und dann kommen genau 8 Tasten, die er anschauen kann. Dazu brauche ich nur einen kleinen 8er Encoder. Dann wird der nächste 8er Satz geholt, wieder selbiger Encoder verwendet und so kann ich einfach durch die 8 Tasten hindurch. Das Ganze nennt man eine Tastenmatrix, weil es eben 8x so viele Grüppchen wie es sind. Und damit kann man die Taste durchscannen. Interessanterweise, wenn man eben so das typische 7-Segment-Anzeige hat, wie im Taschenrechner oben, die muss man ja auch durchscannen beim Ausgeben, wie wir vor 2 Jahren gesehen haben. Und die Routine, die Anzeige durchscannt und die Tasten durchscannen-Routine, die kann man gerade gleichzeitig laufen lassen. Grundsätzlich nach der Methode, wir geben so lange aus, wie wir keine Taste entdecken. Sobald wir die Taste entdecken, arbeiten wir mit der schnell und nachher geben wir wieder aus. Das ist auch der Grund, warum ältere Taschenrechner, so 70er Jahre, wenn jedes Mal, wenn man einen Knopf gedrückt hat, vor allem so eine aufwendige Sache, wie zum Beispiel ein Tangensrechnen, die Anzeige kurz dann auch schwarz wurde. Weil er während der Zeit, wo er rechnet, die Anzeige nicht mehr updatet. Danach tut er wieder Anzeige updaten und Tasten schauen so lange, bis wieder eine kommt. Reagiert wieder drauf mit schwarzer Anzeige und tut nachher wieder Anzeigen und wartet auf die Tasten. Das ist das Kombiverhalten von Anzeige und Tastatur, bei dem man einfach jedes Mal durchsucht. Das nächste, was er dann machen muss, ist versuchen, mit diesen Tasten etwas zu machen. Wieder 64 als Beispiel, ich habe jetzt 64 Tasten drauf, Alphabet, Ziffern, bla bla, die muss ich in irgendwas umwandeln. Wenn ich ganz, ganz früh anschaue, hatten wir Computer, die quasi nur Großbuchstaben hatten. Das können viele Leute sich noch erinnern, dass unter DOS die ganzen Tracklists stets Großbuchstaben waren. Das kommt davon, dass in den 50er Jahren die Computer nur Großbuchstaben konnten. Die Drucker konnten es nur, die Tastaturen konnten es nur. Damals war es noch relativ einfach, weil der ASCII-Zeichensatz relativ gerade auskodiert ist für Großbuchstaben. Man hat einfach einen Satz von 32 Tasten, wo die 26 Buchstaben plus noch 6 andere drauf sind. Man hat einen 16er Satz, wo die 10 Ziffern plus noch 6 andere sind. Und mit Shift kann man die noch verdoppeln auf 32 Zeichen. Und dran Shift 0 gleich Space, das ist, ob auf 0 auf der amerikanischen Tastatur nichts ist. Und dann hat man noch die paar so typischen Sachen, Zeilenrückgabe, Tabulator und so weiter, das ging noch. Ach ja, und die Control-Taste, die galt was quasi auch als ein Superschiff, bei dem man die ganzen alphabetischen Zeichen umwandelte. Genau gesagt, die alphabetische Gruppe war am 64 bis 95 und Control macht auch minus 64. Das heißt quasi, es wird auch ein Bit unterdrückt, mehr oder weniger. Und auch bei den ganzen Ziffern, die sind alle 48 bis 63, Shift unterdrückt einfach ein Bit und macht minus 16. Das war einfach, solange bis die Kleinbuchstaben kamen. Und plötzlich haben wir jetzt das Problem, dass bei Ziffern Shift gleich minus 16 ist. Bei Buchstaben ist Shift jetzt plus 32. Aber nur für die 26 Buchstaben. Die anderen 6, die reingepackt sind, ist nicht der Fall. Und danach wird die Elektronik immer komplizierter, weil man jetzt plötzlich nach dem Encoder eine Umrechnung braucht. Welche Shifts sind momentan da, wie rechnen wir es um, aber den Sonderfall und... Und dann wurde es immer eine ziemlich aufwendige Elektronik. Und das war mit eines der Gründe, wo man dann irgendwann umstellte auf Terminals mit einem kleinen Mikroprozessor ausstatten, oder mit einem kleinen Prozessorchen im Generellen, damit er eben diese Umrechnung in Software machen kann. Und das ist ultimativ, wo die Mikroprozessoren herkommen. Der Intel 8008 wurde als Ein-Chip-Version von einem solchen Terminal-Controller designt ursprünglich. Einfach um solche Logik umrechnen, um die Ausgabelogik auch so blöde Sachen wie, wohin bekommt der Cursor jetzt? So nach jedem Zeichen eins drüber. Außer wir sind hinten, bitte nächste Zeile. Oh, es war ein Zeilenrücklauf. Ups, da muss es sowieso 0 werden. Also ein Zeilenvorschub, minus 1. Außer wir waren unten, dann war es einmal scrollen. Auch die Logik musste ein Terminal beherrschen und auch das 8008 war für das Zeug designt eigentlich. Ja, und daraus ist die PC-Revolution geworden. So, das ist mal so Bereitschaffung, um kleinen Großbuchstaben zu machen. Bis dann gewisse Leute kommen und finden, wir haben noch Umlaute. Dann hat man sich sowieso dann ziemlich mal nicht einigen können, wie man die Umlaute überhaupt repräsentiert. Bis auf das, dass man sich grundsätzlich geeinigt hat, dass die Nummern 128 bis 245 unbenutzt sind, folglich, dass man die nimmt. Aber jeder Hersteller hat seine eigenen Zahlen genommen. Also, Irgendwann hat ISO versucht, einen Standard zu machen, der sich so halbwegs durchgesetzt hat. Und der hat sich praktisch ziemlich genau gerade durchgesetzt, als Leute gefunden haben, dass es ja zu wenig kompliziert ist und nachher noch Unicode erfunden haben. Und seitdem haben wir ein Durcheinander. Ja, das war der nette Fortschritt. So. Auch da wieder, Umrechnung wird immer komplizierter. Spätestens, wenn man so etwas wie den C64 anschaut schon, der noch keine Umlaute hat, sieht man, dass der Rechner allerernstens bei jeder Taste, die er entdeckt, sieht, ist es die Control-Taste, ist es die Shift-Taste, ist es die Commodore-Taste, falls ja, wird eine gewisse Zahl auf 0 für gar keins, 1, 2 oder 3 für die anderen 3.
Ich kurz unterbrechen, wie ist eigentlich das Zusammenwirken mit der Alt-Taste?
Die kommt noch. Die waren 64 noch nicht vorhanden. Die wird noch viel lustiger. Und nachdem er das gemacht hat, hat er dann die Koordinate genommen, Zeilennummer 0 bis 7, Taste 0 bis 7 von der 8er Gruppe. Das gibt schon mal erste Zahl mal 8 plus 2, gibt die Zahl 0 bis 63 und hat da einfach 4 Tabellen von 64 Nummern. Gibt Zeichen wenigstens. Und dann kam noch so nette Sachen wie die Alt-Taste und mit der wurde es... Sagen wir, die PCs sind noch die einfachste Implementation von der Alt-Taste gewesen. Weil anfangs galt einfach die simple Regel, alle Zeichen bisher hatten 0 bis 127. Alt heißt einfach 128 addieren. Das war mal die ursprüngliche Variante. Dann kamen die Umlaute. Oh, die haben schon diese Nummern. Dann kam so Durcheinander. Ich glaube, das absolut Schlimmste, was ich je gesehen habe in der Beziehung, wurde am MIT entwickelt. Die haben einen gewissen Rechner, einen Lisp-Rechner, genau gesagt, also Programmiersprache Lisp gezielt designter Rechner. Der hat eine Tastatur, welche nicht viel größer ist als die PC-Tastatur. Es hat die ganzen Tasten, es hat Shift, dann hat es eine Taste Front, mit der man auf der Tastenvorderseite Buchstaben ist. Man kann Front Shift, da ist das Neben dann, das sind mit den griechischen großen kleinen Buchstaben, weil man die in der Mathe doch des Öfteren braucht. Dann gibt es ein Top, das sind noch zwei weitere Zeichen pro Tastatur, Taste. Und dann gibt es Control, aber halt, vielleicht brauchen wir etwas mehr. Ja, wir könnten Alt haben. Nein, das reicht uns nicht. Am Schluss haben sie, glaube ich, 3 verschiedene Alt-Tastensorten gehabt. Und am Schluss war einfach Code plus die Shifts plus die Alt-Tasten hatten sie 13 Bit. Also sie konnten pro Taste 8 Zeichen haben und dann für jedes dieser 8 Zeichen aus Alt-Control-Blabla-Kombinationen, glaube ich, 16 Varianten. Gewisse Leute behaupten, sie können sich das Zeug merken. Das ist das Space Cadet Tastatur. Das Ding ist bis heute namentlich berühmt. Für eben solches. Naja. Das ist so die erste Sache. Problem ist, die Tastatur war eigentlich nur deshalb halbwegs einfach zu bauen. Anfang 70er Jahren. Weil sie wirklich einfach gesagt haben, wir encodieren die ASCII-Zeichen für die normalen Sachen und alle Shifts sind auch ein zusätzliches Bit. Das geht, wenn man seine eigene Hardware baut. Die PC-Welt macht das leicht anders. Die PC-Welt sagt einfach, wir haben Knöpfe. Die Tastatur weiß nicht, was auf dem Knopf draufsteht. Das heißt, das Plastikstückchen weiß es natürlich, aber die Elektronik dahinter sagt, mir ist es scheißegal, ob da ein G oben drauf ist. Für mich ist das auf die Koordinate so und so viel. Ach, das Ding da drüben, ist mir auch scheißegal, dass das Ding Shift angeschrieben ist. Das ist Koordinate so und so viel. Die PC-Tastatur geht eigentlich nur von sich, Koordinate so und so viel ging runter, Koordinate so und so viel ging rauf, Koordinate so und so viel ist runter, der ist auch runter, der ist rauf, ah, der ist auch wieder rauf. Das Einzige, was die PC-Tastatur von sich gibt. Das ist auch der Grund, warum, obwohl man so eine schöne Tastatur hat, wo ich eindeutig sehe, was da drauf ist, jedes Mal, wenn ich ein Betriebssystem installiere, muss ich dem sagen, ja, aber ich habe die Tastatur so und so viel. Weil mein blödes Installsystem auf der CD sagt, da draußen hat es eine Ladenknöpfe, die haben solche Nummern. Aber ich weiß nicht, was draufsteht. Folglich muss ich Tastatur auswählen, Nummer diese Tabelle gibt, wo dem Rechner so schöne Sachen sagt, Nummer so und so viel sind fast Shift-Tasten, Nummer so und so viel sind das, insgesamt brauche ich so viele Shift-Bits und dann muss ich je nach Kombination das und das umrechnen. Und diese Monster-Tabelle braucht pro Tastatur auf der CD drauf und man muss auswählen, welche von den Tabellen reinkommen. Vorteil ist, es ist wenigstens flexibel. Ja. Ansonsten ist sowieso die PC-Tastatur ein bisschen interessantes Ding, weil die meisten Leute, die wissen ja, ich habe jetzt meinen Rechner hier vor, ich habe Pentium so und viel oder Core so und so viel. Was die wenigsten Leute wissen, bis ich diese Taste gedrückt habe, bis mein super geiles Gigahertz, weiß nicht mehr, was erfahren, was mit der Tastatur los ist, waren 2 andere Prozessoren schon beschäftigt. Weil ich habe auf der Tastatur einen Prozessor, der nichts anderes weiß als, ich habe Tasten, ich scanne mal durch, erste Reihe, zweite Reihe, bla bla bla. Und wann etwas merkt, der war letztes Mal nicht dort. Also nicht gedrückt, oder jetzt ist er gedrückt und vorher nicht umgekehrt, dann wirft er den Code nach hinten. Und dann gibt es auf dem PC und einen zweiten kleinen Prozessor, der nichts anderes macht und sagt, momentan läuft nichts, ah, da kommen Bits näher. Ich grabe mein 8er Paket und wirf sie mal raus. Und dann kommt irgendwie mein PC-Prozessor, nachdem 2 8-Bit-Prozessoren schon sehr wenig gemacht haben, und der geht nachher die ganze Tabelle durchforsten. Ah, das war die Koordinate, die ist mit momentan keinem Shift, ah, das ist ein E gewesen. Naja, aufwendige Sache. So. Immerhin, das konnten wir wenigstens PCs machen. Es wird noch schlimmer, ich habe letztes Jahr noch kurz am Schluss Terminals angeschnitten. Terminals sind noch etwas dümmere Dinger. Die haben zwar einen eigenen Prozessor drin, der weiß, wie sie den Cursor umschieben kann, der weiß sogar, wie man Tasten komplett durchkodiert. Das Problem mit dem Terminal ist, wenn ich da wenigstens noch eine PS2-Leitung habe, wo mein Rechner erwartet, dass da einmal Koordinaten herkommen, habe ich dann eine RS-232-Leitung, die von 8 andere Seite der Welt hergekommen ist. Und mein Rechner erwartet, dass da vollständige Zeichen daherkommen. Sehr schön, dass Terminal da drüben kann sagen, ah, das war jetzt ein E, Shift war unten, das ist ein großes E. Problem ist, was passiert, wenn ich die Funktionstaste drücke? Das Terminal kann das und ja, das war die Funktionstaste 7 und scheiße, da gibt es doch gar keinen ASCII-Code dafür. Wie schicke ich das überhaupt über die Leitung? Das nächste, was da kommt, sind wieder die netten Escape-Sequenzen und ich stelle es fest, man kann tatsächlich mit einem einzelnen Tastendrücken mehrere Bytes generieren. Funktionstasten bin ich nicht ganz sicher, was der Code dafür ist, aber ich weiß gerade so Sachen wie so wie Numeric Pad zum Beispiel, die geben Escape groß O gefolgt von irgendwas. oder meine Pfeiltasten, die sind S-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G- all diese Kompliziertheit gibt es. Ah ja, und mein Rechner hinten, der hat noch ein weiteres Problem. Da kommt Escape. Ah, das könnte der Anfang von einer Pfeiltaste sein. Oder von einer Numerik-Pfeiltaste. Da kommt noch eine eckige Klammer. Das könnte tatsächlich eine Pfeiltaste sein. Nein, das war kein D, das war etwas Größeres. Ah, das könnte vielleicht die Page-Up-Taste gewesen sein. Das geht, bis auf, ich drücke auf die Escape-Taste, weil die habe ich auch. Escape kommt an, sagt, ah, Escape, was kommt jetzt noch? Kommt da was? Wenn mein Programm einfach hängen würde, wäre es blöd, also muss ich auch noch ein Timeout einprogrammieren, dass das Ding sagt, wenn der Bild sein Escape schickt, dann setze ich mal einen Wecker und wenn nach einer gewissen Zeit nichts anderes gekommen ist, dann war das tatsächlich einfach ein Escape. Solche Kompliziertheiten braucht man, wenn man Tastaturen auswerten will. Man würde es nie meinen, wenn man so etwas einfach macht, wie einen Knopf drückt. So. Das ist nur mal, bis mal die Taste durch ist. Dann kommt das zweite Problem, eben mein Programm will eine Zahl haben. Gibt aus, geben Sie die X-Koordinate ein und dann Wert, wartet es. 340, Enter. Kein Problem. Das Problem ist nur, ich weiß, dass jetzt Y-Koordinate kommt. Und ich tue eigentlich nicht gern warten, Enter, warten, bis X, geben Sie die Y-Koordinate ein, Zahl, Enter. Ich tippe einfach drauf los. Dann fängt es an, komplizierter zu werden. Weil ich habe von meiner Y-Koordinate die 670, die 6 getippt, dann die 7, dann die 0 und da ist mein Programm so weit gewesen, dass es etwas will. Oh, 0, Enter. Und jetzt 6 ist ein Scheißzahl. Weil die 6 und die 7 sind weg. Was heißt das? Ich muss auf dem Rechner jetzt mit dem nicht vorhersehbaren Benutzer umgehen, indem ich einen Zwischenspeicher anlege, wo sobald Tasten kommen, da reingehen und wenn ich Tasten will, darf ich nicht auch bei der Tastatur nachschauen, sondern zuerst hat es schon welche, nur wenn es keine hat, dann ab Richtung Tastatur. Das sind so die Programmiertechniken. Das geht noch, das Problem ist nur, wie kommt das Zeug überhaupt da rein zuerst mal? Nächstes Problem, ich muss vorher mein Programm schreiben, es ist dauernd regelmäßig, genügend oft, dass ja keine Taste bereits schon wieder losgelassen ist, nachschauen gehen, ob da jetzt schon eine war. Kann man machen, wird auch Programmaufwand, weil ich in jeder beliebigen Schleife, die irgendwie länger dauert als eine Zehntelsekunde, muss ich wieder, oh, die könnte so lang sein, die muss die Abfrage, bla bla. Logischerweise programmiert man so etwas nicht gerne, daher gibt es Hardware. Weil tatsächlich ist das ein Problem, das sich mit reiner Software nicht lösen lässt. Die Hardware, die nennt sich Interrupt. Das ist ein nettes kleines Feature. Mein Prozessor selber tut jedes Mal, wenn er einen Befehl ausführt, und wir reden von Millionen Mal pro Sekunde, geht auf und schaut auf einem Draht nach, ist er immer noch eins, gut, weiter, immer noch eins, nächster Befehl, immer noch eins, nächster Befehl, so lange bis die Leitung null ist. Und sobald er irgendein Befehl ausführt, oh, jetzt ist null, dann weiß der Prozessor genau noch eins, da draußen ist irgendwas passiert. Und dann geht er und springt absichtlich ein separat geschriebenes Unterprogramm an, welches schlicht und einfach weiß, etwas ist passiert. Und jetzt gehe ich alles abfragen. Hallo, Uhr, warst du's? Tastatur, warst du's? Ah, da liegt eine Taste rum. Grapsch, Abspeicher, wieder ins Hauptprogramm. Mein Hauptprogramm kann weiterrechnen, solange es will. Oh, Grapsch wieder. Solange jedes Mal, wenn eine Taste kommt, geht die Leitung auf 0 runter. Grapsch, Leitung geht wieder auf 1 rauf. Oh, ich kann weiterrechnen. Und irgendwann, wenn er fertig gerechnet hatte, so, und jetzt habe ich ausgegeben, ich hätte gerne Y-Koordinate. Ah, das sind schon 6, 7, nichts mehr, jetzt warte ich wieder. Ah, 0, Enter. Und so sind meine Tasten geblieben. Natürlich ist die ganze Interrupt-Geschichte erheblich komplizierter, weil ich muss damit so Sachen rechnen wie meine Liste, wo ich die Ziffern reinlege. Wie viel Platz gebe ich der? Was passiert, wenn mein Benutzer 10 Tasten vorausgetippt hat und ich nur 5 Platz gegeben habe? Oder gebe ich ihm 30 Platz, weil so schnell tippt er hoffentlich nicht? Warte mal, nachdem das Zeug da drin gelandet ist, muss mein Hauptprogramm jetzt wissen, ist dort was? Das heißt, ich muss einen Zähler angeben, wie viele von den Dingern, von diesen 30 Bytes, hat es tatsächlich was Gültiges drin, weil sonst geht einfach so, oh, ich Code ausgeben, ich habe es Enter, ich rechne, ich hätte gern Y, oder sind 30 Bytes, ich nehme die auch als Zahl. Ja. Also muss ich dort eine Zahl haben, die plus 1 gerechnet wird, jedes Mal, wenn eine Taste reinkommt. Als ein Test hatte schon Zeichen, heißt einfach kurz, hole die Zahl, ist die 0? Nein, sind keine da. Oh, die ist 2, gut, dann nehme ich 2 von dort. Aber was passiert, wenn in der Zwischenzeit ein Dritten ankommt? Und all diese netten kleinen Synchronitäten, weil plötzlich diese Zahl 2 zu 3 werden kann, das heißt, ich muss vorzu testen. Das heißt, ich müsste eigentlich Buch führen, dass ich schon 2 geholt habe, jetzt schon 3 sind. Und dann habe ich plötzlich 2 Zahlen, die sich gegenseitig durch die Welt jagen. Das heißt, eigentlich muss ich die Zahl 2 dort, jetzt vielleicht die erste Zahl holt minus 1, zweite holt minus 1, ah, es ist wieder 0, jetzt hole ich nichts mehr. Und jetzt habe ich ein Programm, das testet und minus 1 rechnet und ein anderes, das einfach plötzlich zwischendrin kommen kann, sobald die Leitung auf 0 ist und einfach mal plus 1 rechnet. Warte mal, mein Prozessor geht hier und schaut, hat's, oh, es hat 2. Ich lese die 2 aus, mache minus 1, schreibe die 2 zurück. Hat funktioniert. Das nächste Mal, ich nehme die, 2, nehme die 3 raus oder die 1 raus, mache minus 1, oh, jetzt war die Leitung 0. Neues Byte kommt, 1 draufgesetzt, ich überschreibe es. Soeben ist mir gerade ein Zeichen verloren gegangen, weil ich habe jetzt ja 1 minus 1 gleich 0 geschrieben, nachdem der andere schon wieder plus 1 reingesetzt hat. Also ich muss anfangen dafür sorgen, dass während der Gruppe Zeit, wo ich das Ding verarbeite, niemand anders rein darf, um das abzuändern. Weil sonst plötzlich zwei Programme nicht mehr miteinander zurechtkommen. All das Zeug macht Interrupts etwas komplizierter. Aber das sind eben die Input-Techniken, wie Output kann man es auch vergessen. Da wirf ich Zeug einfach raus. Bei Input muss ich damit rechnen, jederzeit zwischen jedem beliebigen Fehl, selbst nur den Beweisempfehl holen, minus 1 zurücksetzen, kann irgend die Leitung runtergehen, ein komplett anderes Programm ablaufen, das nicht mal Teil von meinem Programm ist und schnell die Zahl abändern. Sowas passiert nur bei Angabe. So, das ist wieder das Spielchen mit der Tastatur. Ach ja, danach muss ich immer noch das ganze Zeug dann machen mit Taste nehmen, ist eine Ziffer, falls ja, meine Zahl, an der ich arbeite, mal 10 plus Ziffer, bla bla. Oh, was? Das Ding, das gekommen ist, war keine Ziffer. Das war ein E. Y-Koordinate ist 6, 7, E. Nein. Da kommt das Nächste. Ich muss den Überfang überprüfen, hat der Benutzer etwas Sinnvolles eingegeben. Und was mache ich jetzt, wenn der Typ ein E tippt? Gebe ich den Beep von mir oder... Oder warte mal, das Ding war kein E, das war ein Ctrl-C. Das heißt, dass er das Programmabbruch will. Okay, dann muss ich jetzt anfangen, damit zurechtkommen, dass er ein Programm nicht mehr haben will. So Sachen wie, ach, meine Daten, die ich jetzt gerade auf Disk rausschreiben wollte, aber noch nicht rausgeschrieben, auch schnell mit denen noch raus. All diese Kompliziertheiten kommen noch dazu bei einer Ausgabe, also Eingabe-Programmierung. Bei Ausgabe kein Problem. Ich mache einfach vorzu los. So, das ist so etwa alles komplizierte Zeugs, das eine Tastatur ausmacht, beziehungsweise die Software hinter einer Tastatur. Das Resultat ist auch, dass wenn man ein typisches Programm anschaut heutzutage, eigentlich ist mehr als die Hälfte davon ist Tastaturprogrammieren. Kann ohne Weiß auch über 90% sein. Der Rest ist alles andere. Und davon kann wieder ohne Weiß die Hälfte oder 90% die Ausgabe sein und irgendwo hinten dran dort das eine Prozent, das war die Rechnung. Das ist so eben, ja, wie Software für Eingabe, mit Eingabe kompliziert wird. So, das ist mal Tastaturen. Jetzt gibt es das andere Ding. Unser netter Benutzer will Game spielen. Mach mal ab und zu mal. Er hat sein Raumschiffchen. Er will das Ding rumsteuern. Irgendwann findet man, mit Tasten steuern ist nicht allzu gut. War noch schlimmer so, wenn man es in den 60er Jahren gemacht hat. Da gab es einen netten Rechner, so PDP-1. Großes Ding, so Kühlschrankgröße. Sprich, für das mal ein Minicomputer. Die Leute haben auf dem Ding so ein Weltraumballerspiel geschrieben. Mit 2 Spieler gegeneinander. Was hatte man als Eingabe? Der Rechner hatte vorne eine Reihe Lämpchen, Lämpchen, Lämpchen und unten dann auch 10 Schalter. Wie steuert man ein Raumschiff? Ich habe eine Hauptrakete nach vorne, 2 Raketen, mit denen ich das Ding drehen kann. Bremsen ist drehen und wieder mit der Hauptrakete abbremsen. Und ich habe noch einen Feuerknopf. vier Schaltchen am einen Ende, vier Schaltchen am anderen Ende, zwei Spieler. Klack, 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 und beide klack, klack. Ja. Kommentar 1, mühsam zu benutzen. Kommentar 2, schon wieder den anderen angerempelt oder vom anderen angerempelt worden. Kommentar 4 vom Hardware-Maintainer, wenn ihr so weitermacht, sind die Schalter abgerissen. Naja, das Resultat davon war typisch MIT, wir basteln was. Das Ergebnis war der Joystick. Ziemlich primitiv, ich habe ein Foto von dem Ding gesehen. Man nehme Holzplatte, macht ein Gelenk hin, Stab nach oben, drei Tasten und noch eine weitere Taste. Baut das Ding zweimal mit dem Kabel, steckt es an, weil netterweise hat irgendeiner modifiziert, dass man die 18 Schaltchen auch noch einen Stecker hat mit 18 Pins dran. Man kann mit spielen. Interessanterweise ist es also, Joysticks sind eigentlich nichts anderes als kleine Spezialtastaturen intern. Wenn ich hier meine Tastatur habe, dann habe ich einfach 60 Schalter, etwa 70 oder 80. Joysticks sind einfach nur 4 Schalter. Klick, klick, klick und klick. Okay, moderne sind noch Klick nach hinten, aber grundsätzlich ist das einfach nur die Tastatur intern. Und nur mit einem kleinen Unterschied. Wenn ich hier tippe, dann tippe ich einzelne Buchstaben. Bei dem Joystick mache ich zum Teil auch diagonal. Was passiert? Er drückt zwei Knöpfe aufs Mal. Glücklicherweise geht das, weil so wenig Tasten sind, einfach ein paar wenige Drähte. Rechner muss damit jetzt auch noch zurechtkommen. Ähnlich wie ich mit dem Shift und dem Ziffer nach zurechtkomme. Aber grundsätzlich ist das dann so. Ein Joystick ist eigentlich nichts anderes als Tasten mit einer aufwendigen Mechanik darum. Gilt auch für neuere Rechner, eben die typischen Atari-Dinger, wie man es halt dann beliebigen Commodore, Atari, Schneider, bla bla, was auch immer dran hat, die sind einfach wirklich, jeder kennt da den netten Stecker, den neunpoligen. Bei dem gilt einfach wirklich, die Pins 1 bis 4 sind die vier Richtungen, auf, ab, links und rechts. 5 am Schluss ist Paddles. Und unten auf unteren Reihe hat man auch noch 0 Volt, weil die Schalter sind typisch Schalter nach 0 Volt verdrahtet, weil der Rechner von sich einfach alle mit Widerstand auf 1 aufzieht. Und wenn ich einfach Schalter drücke, ist auch nichts anderes als ein Kurzschluss. Ich ziehe das Ding einfach 0 runter und der Widerstand macht nichts aus. Und dann kommt noch 5 Volt und noch das zweite Paddle. Interessanterweise ist in der oberen Reihe die Y-Koordinate und die also unten die X-Koordinate der Paddles. Atari. Naja. Das ist eigentlich das Ganze. Das Geile daran ist, dass die Dinger so einfach sind, dass so viel gebastelt worden ist. Wenn man so anschaut, was alles in den 80er Jahren so an Joysticks rauskam, eben, man muss nur irgendwie Schalter verbauen. Das fängt an mit so blöden wie einfach wirklich Hebel und Knopf. Dann kamen die Typen mit Knopf oben drin setzen, dann kamen die Abzugfingerknöpfe mit der Handformgriff etc. Dann kamen noch die Gummisaugnäpfe. Und so weiter. Das Geile ist, Joysticks waren einfach rein Elektromechanik. Jeder Blödmann, der ein Stück Holz bearbeiten kann, Metall, Plastik und Knöpfe einmachen kann, kann Joystick bauen. So, das waren so die typischen Joysticks. Aber was kam danach noch?
Das waren aber die ersten Joysticks. Die neuen Widerstand.
Ja, das ist dann die Analog-Joysticks. Die kommen im nächsten Abschnitt.
Ich bin PC-Mensch, muss ich gestehen.
Ja, das ist super PC-Mensch. Die Analog-Joysticks, die sind schon Apple II schon.
Von meiner Zeit.
So, aber zuerst, bevor wir zu Analog-Joysticks kommen, kommen wir noch zu einem anderen Ding, das es gibt. Die Joypads. Kennt jeder Gamer heutzutage. Das sind nette kleine Dinge, die ein Knubbeldingchen da. Ist interessanterweise auch nichts anderes als ein Joystick intern. Der einzige Unterschied ist, beim Joystick habe ich einen Hebel mit 4 Knöpfen, beim Joypad habe ich einfach diese kreuzförmige Pseudotaste und darunter sind auch 4 normale Tastenmechanismen. Feuerknöpfe auch, Start, Select, bla bla auch. Interessanterweise hat Nintendo das Ding ursprünglich mal eingeführt. Und zwar, weil die eigentlich von den Game & Watch Dinger, wo ich gerade heute eins verkauft, dort wieder mal, denn das ist das Problem, dieses kleine Dingchen da, da passt kein Joystick rein. Also hat einer einfach als Notlösung mehr oder weniger einfach die 4 Knöpfe gemacht. Eigentlich nichts anderes als unsere 4 Cursor-Knöpfe, nur so angeordnet, statt so angeordnet, weil Nintendo intelligenter ist. und die Feuerknöpfe auf der anderen Seite. Und das hat der Innenfluss von, warte mal, könnte man das Ding nicht eigentlich auch für den Homecomputer benutzen? Und ja, wie man weiß, die NES hat halt wirklich ein Joypad gehabt. War, ist glaube ich trotzdem auch, ein, auch eins. So, das war so der Anfang. Und ja, Nintendo hat das Ding sowieso ziemlich innovativ gezeigt. Irgendwann kamen so nette Sachen wie mehr Feuerknöpfe, die Schultertasten. Das sind aber alles auch nur Tasten. Einzig, was Nintendo noch anders gemacht hat, weil es doch nach und nach mehr Tasten gab, wäre das Kabel geworden. Was Nintendo gemacht hat, ist noch etwas ganz Lustiges, das nennt sich Shift-Register. Hatten wir bei der seriellen Kommunikation vor etwa 4 Jahren, das heißt, sprich, alle haben es vergessen. Der Trick ist, es hat eigentlich einen Chip im Joypad drin. Im Gegensatz zur normalen Tastatur wie im C64, wo einfach 8 Leitungen rauf, 8 Leitungen runter und der Rechner unten hat seine Encoder und Decoder drin, hat es tatsächlich im Joypad selber ein kleines Miniaturchipchen. Wohlgemerkt, nichts umwerfen. Das ist, wir reden von 1970er TTL-Chip mit etwa 200-300 Transistoren drin. Also, was das Ding ist, ist einfach eine Reihung Bits und eine Reihung Anschlüsse. Ein Pin sagt ihm einfach, kopiert die Anschlüsse in die Bits rein. Und ein zweiter Anschluss sagt ihm, schiebe alle Bits um eins rüber. Der Trick ist, das Bit am einen Ende ist wieder mit einem Draht zum Rechner verbunden. Also er sagt einfach, lade alle und der eine, der ist jetzt über eine einzige Leitung beim Rechner sichtbar. Und sobald noch Schubs ist der zweite beim Rechner sichtbar, Schubs, dritte, Schubs, vierte und so weiter. Und auf die Art kann er quasi die ganzen Tasten abfragen vom Joystick. Das Geile ist, die Anzahl der Registerbits kann man einfach beliebig verlängern. Das Einzige, was einem kostet, ist mehrmals schubsen. Und das geht relativ schnell. Vorher hat Nintendo bei den Gamepads bereits schon, also bei den allerersten NES-Pads schon bereits so 8 Tasten gehabt. Bei den Super NES waren es schon bereits schon 12 und ja, inzwischen, wo habe ich es mal aufgeschrieben? Inzwischen bei der PlayStation sind wir bei 14 gelandet am Schluss. Ach ja, historische Randnotiz, die PlayStation wurde ursprünglich im Auftrag von Nintendo designt. Sony hat das Ding eigentlich als Auftragsarbeit gemacht. Dann hat Nintendo das Ding nicht mehr gewollt. Dann hat Sony gefunden, wir haben da eine Hardware, die könnte man doch verkaufen. Inzwischen tut sich, glaube ich, Nintendo ein paar Mal in den Arsch treten. Ja. Das ist so das, was mit digitalen Joysticks passiert. Und dann kommen nämlich doch die analogen, die er erwähnt hat. Das Problem mit digitalen Joysticks, sie sind zwar technisch sehr einfach. Ich habe mein Helikopterchen, ich mache so durch, Feuer geht. Das Problem ist nur, ich habe den Knopf entweder unten oder nicht unten. Und mein Rechner kann keinerlei Angaben sehen, außer dass Stillstand links oder rechts oder Stillstand auf oder runter. Aber ich kann nicht angeben, wie viel. Weder die Menge, noch die Geschwindigkeit, noch sonst was. Antwort darauf sind Analog-Joysticks. Die kamen bei, also ziemlich früh auf, weil, ja eigentlich fast schon früher, weil die ganzen Pong-Spiele, die haben eigentlich einen eindimensionalen Joystick. Sieht nicht so aus mit dem Paddle, aber es ist eigentlich ein Joystick mit einer Dimension. Der Problem ist, Atari hat gefunden, wir haben hier einen Schläger. Ich kann den Schläger zwar hin und her schieben, ich kann Joystick machen, theoretisch Schläger bewegen, Stopp, Schläger zurück. Das ist hier nur ein Problem. Entweder bewege ich den Schläger zu langsam. Oh, scheiße, ich komme nicht mehr drauf. Scheiße, das war ein Ball weg. Oder ich mache schnell. Ui, ich bin vorbei. Also ich muss am Schluss Stotterbewegung an diesen Ort machen. Macht keinen Spaß. Und da ich ja genau weiß, wie viel der Schläger da fahren muss, hat der Atari gefunden, wir nehmen hier einfach, dass ich drehen kann. Schläger unten, Schläger oben. Und ich kann es viel, viel langsam, schnell. 30%, 20%, 70% ganz schnell. Den Ball habe ich noch erwischt. Wenn ich das machen will, muss ich einen Analogwert haben. Damit kann ich die ganzen Sachen, die ich alles bisher über Tastaturen von meinen Schelterchen bis zur PC-Tastatur und Joystick habe, vergessen. Was ich jetzt machen muss, gibt es 2 komplett verschiedene Designs, interessanterweise. Design Nummer 1 ist eigentlich der, ich sag mal, naheliegende. Ich kann einen Potentiometer nehmen, oben 5 Volt anhängen und 0 Volt. Ich habe einen Schleifer, der rauf und runter geht, also ein bisschen dreht. Und ich weiß auch, das ist 0 Volt, Das ist 5 Volt. Das Einzige, was ich jetzt brauche im Rechner, ist eine Schaltung, welche mir Spannungsmessung machen kann. Das ist quasi ein kleines digitales Voltmeter. Kann man machen, haben diverse Computer gemacht, zum Beispiel der Dragon 32, mit dem ich ziemlich früh gearbeitet habe, der hat das so. Der tut einfach die Zahl messen aus 0 bis 63. Das ist ein 6-Bit Digital-Analog-Wandler. Wenn ich so hinhau, habe ich. Der Trick ist, dass quasi 0, 63. Der Trick, den er dann macht, um das zu berechnen, ist ziemlich einfach. Er sagt einfach, ich kann Analogspannungen ausgeben. Ich kann einen Widerstand machen, der am 0-Bit sitzt, der mir entweder 0 oder 1 32. Nein, ein 64. macht. Ich kann am nächsten Bit 0 oder ein 32. nächsten Bit 0 oder ein 60. Und ich kann über eine Serie von Widerständen, die jeweils immer mehr liefern, kann ich dann am Schluss über 6 Widerstände 64 Spannungen erzeugen. Das ist die alte Ausgabeschaltung, dieselbe, die man braucht zum Lautsprecher ansteuern. Dieselbe, die der Dragon übrigens auch verwendet zum seinen Lautsprecher ansteuern. Das sind wirklich genau dieselbe in 6 Widerstände. Wenn ich Sound will, schiebe ich einfach da Zahlen raus. Oh, ich will Joystick einlesen. Ich schalte einfach den Sound hinten mit dem Schaltbit ab und tue stattdessen die Spannung da vergleichen mit der Joystick-Spannung. Der Trick ist, dass ich einfach eine Schaltung habe, welche die Einspannung vom anderen abzählt. Analog-Schaltung, also Analog-Subtrahierer. Und dahinter etwas abgesagt, ist das Oberwollen da von 0. Der Trick ist nun, dass ich einfach anfange, indem ich einfach mal 32 rauswirf. Und wenn es jetzt in der oberen Hälfte der Spannungen ist, wird es minus 32 immer noch oberhalb von 0 sein, sprich ich bekomme eine 1. Wenn es unterhalb der halben Spannung ist, dann bekomme ich eine 0. Jetzt, wenn es oben ist, dann tue ich einfach meine 32 durch 32 plus 16 ersetzen, gleich 48. Und jetzt kann ich testen, ob oben oder unterhalb 48. Wenn es unter 32 war, dann tue ich halt weg mit dem 32 und nur die 16 hin und kann jetzt machen ober- oder unterhalb 16. Und so kann ich Bit für Bit durchlaufen, solange ich bei einer Bit bin, da habe ich am Schluss die 16-Bit-Zahl von der Spannung draußen. Das heißt, was ich nachher noch machen muss, ist die 64-Bit umrechnen auf meine Paddle-Position. Paddle-Zeichen läuft. Funktioniert nicht. Ist einfach zu machen, aber ich muss natürlich zuerst einen Digital-Analog-Wandler haben und im Vergleicher bla bla und so weiter. Und ja, mein Sound geht verloren in der Zwischenzeit. Ich kann nicht sounden und gleichzeitig Joysticks benutzen. Ach, was ich finde, wenn wir einen Sound haben, dann gebe ich einen Soundeffekt, Joystick ausmessen, Soundeffekt, Joystick ausmessen, Soundeffekt, ja. So die kleinen Probleme. Atari ist einen anderen Weg gegangen. Eigentlich technisch aufwendiger. Sie haben gesagt, wir lassen den 0-Volt-Anschluss weg. Wir hängen nur an 5 Volt an und an einen Kondensator. Wir wollen messen, wir tun auch den Kondensator kurz schließen auf 0 Volt drunter. Und dann lassen wir los. Und wenn mein Potentiometer einen riesigen hohen Widerstand hat, dann gibt es einen ganz, ganz langsamen kleinen Strom. Wenn mein Potentiometer praktisch bei 0 Ohm ist, dann gibt es wutsch viel Strom. Das Einzige, was ich jetzt machen muss, ist eine gewisse Zeit lang warten, und während der Zeit einfach schauen, wie steigt die Spannung an. Und meistens wird verglichen auch mit der halben Spannung, also 2,5 Volt. Und ich sage einfach, wie lange geht es, bis die 2,5 Volt erreicht werden. Bing! Oh, sofort oben. Nach Maximalzeit immer noch nicht oben. Oh, und je nach Position kann ich einfach die Zeit ausmessen. Der Trick ist, einen kleinen Zähler zu machen, der einfach zählt so lange, bis die 2,5 überschritten werden. Ist eine deutlich digitalere Schaltung als die vorhin und nur für Joysticks zu brauchen. Und das ist eigentlich das, was Atari in die Pong-Kisten eingebaut hat. Das ist das, was im Atari 2600 schon drin ist für die Paddles. Das ist das, was Apple im Apple II verbaut hat. IBM hat es im IBM PC verbaut. Ja, Standard-Joystick-Schaltung eigentlich. Ach ja, Bonuspunkte bei Atari haben sie noch gefunden. Wir haben einen Stecker. Wir haben hier drauf bereits schon 7 Pins für den Joystick. Da hat es ja noch 4. Kein Problem. Wir werfen noch an 6 für den Joystick, weil es ja noch einen Ground braucht. Wir haben noch 3. Ah, kein Problem. 2 Richtungen plus noch 5 Volt. 9 Pins reichen. IBM hat gefunden, Digital Joysticks interessieren uns nicht. Wir machen nur Analog Joystick. zwei Spannungen, zwei Knöpfe, ja, und die Spannung, also zwei Richtungen, zwei Knöpfe, zwei Spannungen, das sind sechs Signale. Wir brauchen einen 15 Pro Stecker. Das ist IBM Logik. Wer jemand einen PC Joystick Stecker angeschaut hat, das Ding hat zwei Groundleitungen, zwei Signale, zwei Groundleitungen, zwei Signale, zwei Groundleitungen. Nein, halt je ein Ground am Ende. Und die untere Zeile ist komplett Groundleitungen, nochmals. Weil man kann nie genug Groundleitungen haben. Das ist auch der Grund, warum es die netten Y-Kabel gab, zwei Joysticks, also, weil man auch die untere Zeile auch noch mit dem zweiten Joystick-Input verbunden hat. So, das ist so mal Steckertechnik.
Weißt du ein paar Details darüber, wie diese Commodore-Maus, die einen Analogmodus hatte, über genau den Pedal-Eingang, den du beschrieben hast, wie die die Absolutposition in einen Widerstand umgewandelt hat?
Also, puh. Weißt du das? Nein, ich habe die Maus, ich weiß, die gab's, aber ich habe nie geschaut, was für Signalisierung die hat.
Das sind aber die Differenzen, also ich habe das mal angeschaut. Das ist ein gewisser Bereich über den Pedal-Widerstand, aber man muss regelmäßig abfahren, sonst weiß ich nicht, was ist. Das ist nur ein kleiner Bereich.
Ja. Dann hat die quasi die Lichtschranken aufgezählt und den Widerstand umgewandelt und das dann aber immer wieder.
Also nicht im Widerstand, ja,
nicht. Genau. Genau. Nee, er landet den Leitern. Das war ja so bei einer Ausbildung am Ball, die hat ja die Brennkurve da in den Lichtschranken gehabt.
Wetterwiderstand war die Lasten 64 Kräfte oder so, also es war nicht der ganze Bereich, den man braucht und den Schirm.
Nee, also eben die Maus, die habe ich wirklich noch nie angeschaut. Mäuse würden kommen noch später oder später, aber ja.
Ist du zufällig, warum die PC-Joysticks der Anschluss ausgerechnet in der Soundkarte gelandet ist in der Regel?
Ja, bei dem weiß ich tatsächlich, wo es passiert ist. Das war dann am Anfang nicht so. Wenn man noch ein PC oder Ur-PC, PCXT anschaut, war es eine separate Gamekarte. Und die hat auch wirklich zwei von den Monster 15 Pol Anschlüssen drauf. Und beim PC-AT, also 286er, hat man die Parallelport, zwei Seriekarten und Gamekarte zusammengefasst. Also eine Karte, die im Standardversion einfach Parallelport und den 9-Pin seriell hat. Und die hat ein Zusatzding, 25-Pin seriell plus die 15 Pol Gameport. Damit wurde man die beiden Joysticks zusammengefasst mit dem Y-Kabel. Aber weil viele Leute das nicht gebaut haben, haben jede Menge solche Karten das gar nicht drauf gehabt. Und dann kamen die Soundkarten daher und plötzlich haben die Soundkartenhersteller gemerkt, warte mal, viele Leute, die Sound brauchen, die brauchen das Ding doch wegen Games. Dann addieren wir doch so schnell den Joystick-Port auch da. Und damit hat die Soundkarte am Schluss den Game-Port abbekommen, weil Games, Joystick 3, Sound daraus irgendwie zusammenpasste. Das war so. Damit weiß ja. So, das nächste, Joystick und Mechanik. Bisher haben wir gesagt, okay, wir haben Paddles gehabt, da ist einfach ein Drehregler drin. Das ist ja praktisch, wenn ich paddeln will, das ist noch praktisch ein Auto fahren, Lenkrad. Also, weil ich eigentlich einen Joystick will, muss ich das Zeug irgendwie verbinden mit dem. Und da habe ich das Problem, dass ich eigentlich zwei Richtungen haben will. Und es gibt tatsächlich zwei komplett verschiedene Mechaniken. Das eine ist, ich nehme einen Hebel, hänge den an einen Drehregler, das heißt, das ist quasi eine Drehbewegung. Den Drehregler mache ich einen Bogen dran und der hängt am zweiten Drehregler zum so machen. Das ist die eine Methode. Die andere Methode, ich mache einfach meine Achse auf einer Kugel gelagert. Und das, was hinten raussteckt, das sitzt in zwei so bogenförmigen Schienen drin, wo dann je die beiden Drehregler dran sind. Das sind die beiden Konstruktionen, die es gibt. Wurden übrigens nicht von den PC-Leuten erfunden. Beide von diesen Mechaniken sind uralt, weil die ganzen Modellflieger schon seit den 1960er mit den Dingen rumfliegen. Und tatsächlich sind, soweit ich weiß, die eigentlichen Joystick-Mechanismen Modellflieger-Mechanismen. Nur dass unser typischer Modellflieger natürlich, ja, am Anfang hat der PCs belächelt und dann kamen die Flugsimulatoren. Auf 8-Bit hat er die auch noch belächelt, weil, ich weiß nicht, hat jemand von euch mal versucht, einen Flugsimulator auf einem 8-Bit-Rechner zu spielen?
Microsoft auf
Commodore. Ja, sag mal so, wie oft hast du den Boden berührt? Ich sag mal so, jeder, der heute Gamen kennt, weiß, man redet von Frames pro Sekunde und so, ab 30 ist brauchbar und 100 hat man gern. Ich sage immer so, der berühmte Sublogic Microsoft Flugsimulator auf dem C64 hat eine Framerate von etwa 1 Frame pro Sekunde. Man versucht aus dem Bild, dass unten braun, oben blau und weiße Linien, zack, ist so eine Klötzchengrafik reingesetzt. Und dann macht man einen Fehler und der Flieger kippt und plötzlich hat man nur noch blau mit Linien. Und jetzt hat man aus aller Sekunde mal ein Bild oder fährt Absturz. Völlig unbrauchbar. Irgendwann kamen 16-Bit-Prozessoren, Megahertz wurden zweistellig und plötzlich waren solche Programme einigermaßen brauchbar. Was macht der typische Modellflieger? Ich sollte vielleicht sagen, ein Kollege von mir ist der Kassier von einem Modellflugverein. Er sieht zum Flugsimulator und findet, der Joystick, der ist sowas von scheiße, ich bin mir doch so einen Sender gewohnt. Ich habe doch einen kaputten Sender rumliegen. Ratsch, Elektronik raus, Kabel angelötet und seit er sitzt da mit dem Flugding vor dem Flugsimulator. War nicht der einzige, weil irgendwann hat Microsoft tatsächlich einen Modus eingebaut zum zwei Joysticks benutzen. Ein Joystick ist hoch und quer, einer ist Seitenruder und Motor. Da ist keiner schön fliegerin. Das geht. Nur, dann gab es ein paar andere Leute, die waren etwas wahnsinniger. Die sind auf die Idee gekommen, also wenn ich in einem richtigen Flugzeug sitzen würde, dann habe ich eigentlich keine zwei solche Hebelchen vor mir. Ich habe doch so etwas, das so geht. Kann man machen. Das Ding ist nichts anderes als ein Joystick. Wenn ich auf dem Joystick Querruger so mache, dann mache ich da einfach so. Dahinter steht auch eine Achse, welche über ein paar Zahnräder wieder auf den Winkelgeber läuft. Ach wo, ich will so machen. Das ist einfach ein Schieber. Ein Seil mit der Umlenkrolle nach hinten und dort drauf sitzt wieder ein Potentiometer drauf. Also wenn ich so mache, drehe ich den. Wenn ich so mache, tue ich über die Nuten den anderen mitdrehen über die beiden Zahnräder. So habe ich meine beiden Ruder. Ach, ich will Motor, kein Problem. Ich mache einen Hebel, der so ist. Ich will auch einen Griffhebel und ich kann nicht, was das Klick, 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 Klick macht und nicht mehr zurückspringt in die Mitte. Warte, ich will Seitenruder, kein Problem. Zwei Pedale. Wie im richtigen Flugzeug, zwei Hebel mit einem einzigen Stück hinten, dass, wenn man einen drückt, der andere rausgeht, nach da unten den wieder Potentiometer einsetzen. Und das ist eigentlich das typische Flugzeugcockpit. Pervers in der Hinsicht, während die ganzen PC-Flieger das gebaut haben, haben die eigentlichen Kampfflugzeugleute gefunden, warum haben wir eigentlich so böse, die das so machen, wenn wir einen Joystick nehmen könnten.
Und Airbus, ja.
Also nicht nur Airbus. Das fängt an bei schon, wann war für F-15 und Tonkamp-Conquet? Die waren etwa spät 70er, oder?
Steuerknüppel waren auch schon immer verbreitet, nur bei den sehr großen Flugzeugen hat man die Steuerwerner drin.
Okay.
Also kleinere Flugzeuge sind ja nicht mehr Knüppel.
Okay.
Das war dann wohl, glaube ich, vor früher dann halt, weil die großen, da braucht man halt die Kraft, ja. Da hat man keine hydraulische Unterstützung, dann hat man halt
zwei
Indikier mehr Kraft zum Reinschen. Aber ansonsten kleinere Flugzeuge sind halt mit Knüppel.
Okay. Jedenfalls Joysticks kam dann wieder auf, wir haben einen Joystick, und wir haben einen Gashebel und wir haben Flugpedale. Und dann gibt es so eine nette Firma namens Microsoft, die ist auf die grandiose Idee gekommen, das mit den ganzen Fußpedalen und so, das ist so aufwendig. Was gab's? Sidewinder. Den Joystick, den man so und so bewegen kann, ach, ich will Seitenruder, ich drehe das Ding einfach. Einfach weiter Drehgeber drin. Ach, ich will Motor, da habe ich halt so unten so ein Rädchen. Kann man seinen Flieger auch damit steuern. Na, das dann kommen natürlich die Autofahrer. Jeder weiß, Computergames, 8-Bit war Fliegen unbrauchbar, aber mit 8-Bit konnte man problemlos Auto fahren. Was ist das Ding wieder? Wenn ich einen normalen Joystick habe, ist es einfach links, rechts, Gas und Bremse. Beim Flieger habe ich keine Bremse, ja. Also hat man gewählt wieder, ich kann Steuerrad machen, ich kann Pedale machen. Oh, die sind beim Auto nicht zusammenhängend, das sind verschiedene Pedale. Kein Problem. Ich weiß ja bei meinen Dingen, ich habe mittleren Widerstand. Vollen Widerstand, null Widerstand. Was mache ich meinen Pedalen? Ich mache zwei separate Widerstände rein, bei denen ich beide Pedale loslasse, der eine voll und der andere auf null ist. Ich will Gas geben. Ich tue den, der null war, bumm, der Pedal auch auf voll raufschicken. Dann bin ich zweimal voll, bin ich wieder vorne. Loslassen ich wieder bei halb. Oh, ich will bremsen, ich drücke den anderen, der schon halb voll, das eine voll, also halbe Menge war, auf null runter. Das ist genau die Bewegung. Okay, ich drücke beide runter. Was passiert? Der eine wird von 0 zu 0, der andere von 0 zu voll. Ja, das entspricht das Falten vom Auto. Gas geben und bremsen gleichzeitig. Passiert nichts. Also außer Lärm. Ach ja, ich will es realistischer machen, da muss ich wirklich zwei Regler reinmachen, damit ich noch Lärm erzeugen kann. Aber zumindest bei alten PC-Joysticks ging das nicht, weil Autoprogramme gehen halt nur von zwei Achsen aus. Wirklich gab es das damals noch nicht. So, das ist so die nette, aufwendige Mechanik. Mhm.
Wie funktionieren eigentlich diese Rollkugeln, die
Trackballs, die kommen später. Die kommen noch. Die kommen erst nach den Mäusen.
Nächstes Jahr.
Nee. Das andere natürlich, nachdem ich das schön gesagt habe, man kann Joysticks ausbauen mit Cockpits und mit Pedalen. Und es macht wirklich Spaß, Autorennen zu fahren. So, meine ich, weiß es auch, eigene Erfahrung. Ich weiß nicht, wie viele Autos ich so geschrottet habe schon. Ja. Was machen die armen Joypad-Leute? Wieder Nintendo. Wir bauen ein N64. Wir machen ein Joypad, strecken das Ding und machen in der Mitte noch eine dritte Achse rein mit einem kleinen Joystickchen. Nur so ein Gummiknubbel, den man war fürchterlich umständlich von der Mechanik her, aber es geht. Sega ist das mal auf die bessere Idee gekommen, wir machen auch ein Joypad mit einem normalen Stöckel und da oben hat noch so einen zum so machen. An sich ansonsten ist auch nur eine Mechanik, welche Mengen abmessen kann. Und ja, ansonsten auf dem PC übermitteln dasselbe. Nur der Unterschied, dass dort keine Analogleitungen zum PC gehen. Auch da wieder, Joypads haben ja das Shift-Register. Also was macht man? Man tut das Ding, das so geht, eine Messeinrichtung machen, mehrere Bits erzeugen und die quasi als mehrere Pseudotasten in ein noch mehr Shift-Register reinsetzen und ab damit. So, das ist eigentlich das, was in den ganzen Joysticks analog und digital sind, steckt. Damit waren wir doch alle in den 80ern so schön zufrieden, oder? Wir hatten eine Tastatur, wir hatten einen Joystick, wir hatten Pedals, wir hatten ein Cockpit. Und dann kam so eine gewisse Firma mit den Äpfeln und meinte, wir brauchen eine Maus. Und das ist das nächste Gerätchen, das in der Reihe ist. Was steckt in so einer Maus eigentlich drin? Ich weiß nicht, wer hat schon jemand eine Maus zerlegt? Das Erste, was einem passiert, ist, wenn die Kugel in die Pfoten fällt. Was interessant ist, die Maus hat eine ziemliche Vorgeschichte. Als erstes mal Schätzung, was ist die älteste Maus der Welt? Wer jetzt auf späte 60er Jahre getippt hat, hat richtig. Weil tatsächlich gab es schon in Ende 60er Jahren, also Mitte 60er eigentlich fast schon, eine Einrichtung in den USA, die auf die grandiose Idee gekommen ist, das Leben wird immer komplizierter. Es gibt immer mehr Daten, wir müssen Daten effizienter verarbeiten. Wir können Computer dafür benutzen. Wir können Daten rendern auf dem Bildschirm. Und jetzt müssen wir die Daten grapschen. Boing, Glas. Ich brauche eine Hand da drin. Ich muss etwas haben, um diese Hand rumsteuern. Und die haben Forschung gemacht, angefangen etwa 64, und das Ergebnis davor war die Maus. Interessanterweise hatte der Maus keine Kugel drin. Ich habe ein Foto von dem Ding. Das Ding ist ein Holzklotz, und wenn man es umkehrt, hat es einfach zwei Schlitze unten drin und in jedem von diesen steckt ein Rad. Zwei so dünne Metallrädchen mit einem Gummiring darum. So hinstellen, wenn ich so mache, rollt das eine Rad, wenn ich so mache, rollt das andere Rad und das jeweils falsche Rad, das wird einfach geschleift seitwärts. Das war eigentlich die ursprüngliche Mechanik. Dann ist irgendjemand auf die Idee mit der Kugel gekommen, weil ist nämlich mühsam. Die Kugel sitzt einfach da, die rollt mit und wer schon aufgemacht hat, weiß, es gibt diese zwei Achsen mit den beiden Walzen drauf und dann noch dieses dritte Rädchen, das sich aber gegen die Walzen drückt. Auch da wieder die beiden Achsen werden gedreht. Das ist der ganze Trick davon. Was hinter diesen Achsen steht, wer schon mal detailliert angeschaut hat, da steckt immer so eine Scheibe drauf. Bei den ersten Mäusen war das noch eine mechanische Scheibe. Und zwar einfach ein Stück runde Platine, eigentlich mehr oder weniger, mit strahlförmig Metallstreifchen. Ein Kontakt kommt an der Mitte dran, an die Achse, und ein anderer Kontakt ist draußen. Wenn es ihm vorbeigeht, macht er dock, 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 dock kontaktmäßig, wenn es durchläuft. Die heutige Variante mit dem Rädchen, mit den Schlitzen, mit der Lichtschranke, das kam erst später. egal welches, grundsätzlich, wenn ich eine Lichtschranke hinsetze oder so ein Lesenapptest, dann sehe ich, Maus steht still. Oh, Maus bewegt sich. Maus bewegt sich schnell. Maus bewegt sich. Maus schnell. Was ich nicht sehe, ist, welche Richtung es geht. Weil sie noch put, 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 put. Der Trick ist, zwei Lichtschranken oder zwei Kontakte, welche so gelegt sind, dass sie immer abwechslungsweise ein- und ausgeschaltet werden. Der Trick ist, dass man so anfängt bei 0, einer rauf, zweiter rauf, erster runter, zweiter runter. Das ist die eine Richtung. Die andere Richtung ist der rauf, dann der, so, so. Es gibt insgesamt ja 8 Schaltvarianten, von den 4 heißen die Richtung und 4 heißen die Richtung. Dahinter steckt einfach noch eine Elektronik, welche die weiß, ich habe momentan den Zustand. In diesem Zustand gibt es 2 mögliche Bewegungen. Eine ist links und eine ist rechts. Und aus dem wird nach einem internen, mausinternen Zähler drauf gezählt. Natürlich stimmt auch nicht mal. Anfangs war es nicht mal in der Maus drin. Wer eine ganz uralte Microsoft-Maus jemals angeschaut hat, so 80er Jahre, der sieht, das Ding hat die beiden Scheiben und hat ein großes 8-poliges Kabel. Bei den Stromleitungen alle 4 Lichtschranken oder alle 4 Kontakte dazu mal noch und die beiden Knöpfe.
Die Atari ST-Maus ist genauso.
Ja, die ist auch so. Atari ST kommt noch. Auf der PC selber hat man nachher eine Einsteckkarte in ISA-Bus stecken müssen mit genau einem einzigen Chip drauf, übrigens ein Mikrocontroller, genau 8042. Und der hat einfach diese 4 Signale genommen und dann durchgezählt und hat intern das Buch geführt. Maus ist jetzt 3, 4, 5, 6, 2, 7, blablabla. Einfach addiert, oh, subtrahiert, wieder addiert. Und was der PC machen musste, das war nach einem Parameter beim Maustreiber, eben angab, wie oft in der Sekunde ein Nachlesen gehen soll. Und jedes Mal, wenn er nachliest, hat er gesagt, wir sind in X-Richtung 7 bewegt und in Y-Richtung minus 5 bewegt. Und gleichzeitig hat er beide Zähler genullt. Maus hat sich weiter bewegt, nächstes Mal, aber inzwischen sind wir nochmals X-Richtung, nochmals 5 weiter und Y stehen geblieben. Und auf die Art dann auslesen. Funktionierte. Nachteil ist, wer schon mit ISA-Bus zu tun gehabt hat, wer tut schon gern neue Karten in ISA-Bus stecken? Nicht? Ja. Ach was, der PC hat 2 Serial-Ports, oder? Was macht man? Man macht einen Maus-Chip in der Maus drin, der dasselbe Spielchen macht und... Ach, wie fragt der Prozessor den ab? Gar nicht. Die Maus sagt einfach, ich warte, bis was passiert. Sobald ich mich mal bewege, wirf ich einfach einen Laden Bytes vor mir und sagt, ich habe mich um so viel bewegt. In der Zwischenzeit zählt er weiter, oh, die Leitung ist wieder frei, ich wirf jetzt wieder, so viel habe ich mich bewegt von sich. Dafür gibt es das berühmte Microsoft-Maus-Protokoll. Besteht aus 3 Bytes, eine 0, welche wir auch gesagt haben, ich bin das erste Byte, die beiden Tasten und die oberen 2 Bits von X und Y. Und dann kommen 2 Bytes, die mit 1 anfangen und die restlichen Bits von X beziehen sie von Y. Und somit kommt der PC auch da in der Angabe, so viel bewegt, so viel, so viel, so viel, so viel, so viel, ah, Knöpfchen bewegt, so viel. Netterweise kann der PC auf diese Bytes, die da kommen, über RS-32 wieder mit Interrupts arbeiten. Er muss nicht mehr 500 Mal in der Sekunde abfragen gehen. Das war eigentlich durchaus ordentlich, bis eine gewisse Firma als IBM gefunden hat, wir können es auch besser machen, oder auch nicht. Die heutige PS2-Maus basiert auf der grandiosen Idee, wir haben doch PS2 für die Tastatur. Wir haben da Tastatur einen Chip, der die Tastatur abfragt. Das ist das Äquivalent von dem Chip in der Maus, der die Maus abfragt. Hier beim Bus haben wir noch einen 8082er drin, da geben wir der Maus noch einer. Fazit, unser netter großer PC hat 2 Prozessoren draußen, nochmals 2 da, bevor der Hauptprozessor drankommt. PC-Schaltungstechnik. Naja, das war so der eine Ansatz. Der zweite Ansatz, Apple. Da die uns schon die mit der Maus beglückt haben, ein typischer Ur-Mac, was hat der eigentlich drin? Antwort, ein Mikrocontroller in der Tastatur, einen in der Maus und die beiden schicken RS-32. Der Mac hat allerernstens 4 Stück RS-32-Ports. Okay, sie sind angeschrieben mit Tastatur, Maus, Drucker und Modem, aber der Ur-Mac und durch die ersten drei Modelle haben alle einfach 32-Ports hinten drin. Ach ja, und der ADB-Port, der ab dem vierten Mac kam, ist schlicht ein RS-32-Port mit einem komplizierten Protokoll obendrauf, damit Tastatur und Maus am selben dran sind. Quasi ein kleines Miniatur-Ethernetchen mit langsamer Geschwindigkeit. Ja, und dann gibt es eben die anderen, zum Beispiel eben Atari, wenn man schon den erwähnt, Atari ST, der macht es noch interessanter. Der Atari ST hat nämlich drei Serial-Ports. Einer ist tatsächlich mit Serial angeschrieben, einer ist mit MIDI angeschrieben und der dritte ist auf der Platine unten für die Leitung zur Tastatur auf. Weil das ist ja Fernkommunikation. Auf der Tastatur oben sitzt ein 6301 Mikrocontroller, der macht die Tastatur und der hat eine Busmaus angehängt und der macht die auch noch. Und die Joysticks auch noch. Und die Echtzeituhr auch noch. Also in einem einzigen kleinen 8-Bit-Prozessorchen, damit der große 80.000 Jahre nicht belästigt wird. Das ist die Atari-Variante und ja, die Amiga-Variante ist noch etwas perverser. Weil dort, ich sag mal so, ich finde es interessant, dass die Maus-Bits über zwei verschiedene Chips verteilt sind. Die Maustasten gehen an den selben Chip, an dem die Serial-Port und die Tastatur und die Floppy-Disk gehen, und die Maus-Quadratur-Codes und übrigens auch die Joystick-Paddles, die gehen an den Videocontroller. So. Das ist mal die Elektronik dahinter. Was passiert mit der Mechanik? Wie gesagt, anfangs Holzklotz mit Rädchen, Kugeln, irgendwann die Kontakte ersetzt durch Lichtschranken. Aber man kann es auch anders machen. Wer hat vor euch je mit der Sun Workstation gearbeitet? Was macht die Maus dort jetzt? Was bleibt jedem?
Die Maus mit dem speziellen Metall.
Genau, das Metallpad. Was macht so eine Sun-Maus eigentlich? Sie hat da unten in der Maus eine Lampe. Welche rausscheint. Das Metallpad ist Aluminium, weil schön spiegelnd. Und das Ding ist mit halbtransparenter Farbe bedruckt. In vier Farben. Zwei Farben so, und zwar genau Balken, die so sind, und zwei Farben so, wieder so. Also jeder Punkt hat ein von vier abdeckenden Farben oder eventuell nicht. Lichtstrahl geht runter, Teil vom Licht kommt drauf, wird aufgespalten auf vier Lichtsensoren und die sind die zwei Quadraturpärchen, je nachdem, wo man auf dem Blech rumfährt. Nennt sich optische Maus, hat nur mechanisch bewegliche Teile, also abgesehen von den beiden Knöpfen logischerweise, ist leicht, war billig und sehr viele Leute hassen die Aluminiumplatte komplett. Das war so der erste Versuch, es besser zu machen. Der zweite Versuch, das ist das, was wir alle heute haben, also die meisten von uns, außer so komische Typen wie ich, der immer noch zu Hause eine Rollkugelmaus benutzt. Das ist, man nimmt die heutige Maus, die jeder kennt, man lupft sie auf, sie leuchtet kurz stark. Was ist da drin? Eine Leuchtdiode, eine starke. Die leuchtet auch raus, aber auf einem beliebigen Tisch. Keine komischen Farbbänder nötig. Warum? Weil dieser Tisch und fast jeder andere Tisch hat ja irgendeine Maserung oder Musterung oder was auch immer. Das Einzige, was in der Maus drinsteckt, neben der Leuchtdiode, ist eine Kamera. Das Ding hat eine komplett kleine Videokamera drin. 100x100 Pixel Auflösung, aber dafür etwa 1000 Frames pro Sekunde. Das Einzige, was ich schieße, Bild. Schieße noch ein Bild eine Millisekunde später, vergleiche Bilder. Wenn sie identisch aussehen, haben wir uns nicht bewegt. Wenn aber wir uns bewegt haben, dann erscheint genau dieser Punkt da und das nächste Mal da. Was sehe ich? Ich sehe da einen Rand und da einen Rand und dazwischen ist nichts. Und aus den beiden Rändern und daraus, dass das der Rand im ersten Bild ist, der Rand im zweiten, weiß ich, ich habe mich so bewegt. Nach gnadenlos Rechenleistung, also eine moderne Maus hat mehr Prozessor drin, als ein Atari ST drin hat. Im Gartenrechner.
Und sie geht nicht am Glastisch. Hm? Sie geht nicht am Glastisch, das ist das Lustige.
Oder auf roten Mauspads.
Blau.
Oder auf Mauspads mit starkem Kontrast.
Auf Blau geht es auch nicht gut.
Eben, das einzige Problem ist, die Kamera muss Kontrast sehen. Ja. Wenn du eine komplett blanke Fläche hast, versagt sie.
Ja. Aber ist das Blau, dann geht die roten Maus
gar nicht. Ja, weil die Lampe rot ist.
Ja.
Und wenn du rotes Licht gegen eine blaue Fläche oder gegen eine schwarze Fläche schickst, es kommt beides mal schwarz zurück. Das ist das. Das ist mal Mäuse. Und dann kommt irgendjemand, hat vorhin so nette Kugeln erwähnt. Ich glaube, du warst das. Was ist die Trackball eigentlich? Das ist eine Maus, die auf den Rücken gestellt wurde. Ja. Großer Vorteil, ich muss nicht mehr so machen. Ich brauche die Fläche nicht mehr. Es ist mir völlig scheißegal, ob die Fläche jetzt hart ist, weich, Mauspad, Musterung hat oder nicht, weil bumm, ich bewege die Kugel. Und das Einzige, meine Hand, die ist per Definition rau genug, um die Kugel zu bewegen, ist da wunderbar geil für portable Rechner, weil ich das Problem mit der Fläche nicht habe. Warte mal, wenn ich die Kugel bewege und meine Hand zurückgeht, bleibt sie stehen. Ruck, 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 ruck. Wie tut man das kompensieren? So wie es bei den Spielautomaten da oben bei zweiten See ist. Große, schwere Kugel. Mhm. Wumm, wumm, wumm. Warte mal, das ist doch nicht allzu portabel, oder? Das ist immer das Problem mit den Trackballs gewesen. Entweder sind sie nett massiv oder sie sind portabel, aber nicht beides gleichzeitig. Ach ja, besonders nette Variante, ich glaube Compact waren das. Ich habe meinen Laptop, Bildschirm und ich habe da Kügelchen mit Daumen und Knöpfen hinten dran. Das war so richtig nett. Aber auch trotzdem, ruckhaft, aber trotzdem, ja. Das ist so das, was man da machen kann. Ach ja, die Kameravariante gibt es übrigens auch. Trotzdem, dass die Kugel eigentlich nötig ist, Logitech hat das Ding gemacht. Wir bauen einen Trackball mit einer Kamera. Warte mal, wir brauchen eine Musterung. Also machen wir eine Kugel, die ist schön rot, mit schwarzen Punkten drauf. Und dann leuchten wir sie rot an und das funktioniert. Nennt sich Trackball Marble, glaube ich, das Ding. So, das sind so Trackballs. Ach ja, die ganze Trackball-Technologie, wir sind bisher eigentlich immer von zwei Dimensionen ausgegangen. Auch die ist eigentlich uralt. Tektronix Graphic Terminals in den 1970er hatten bereits schon ein Scrollrad. Ich habe einen Bildschirm, Tastatur eingebaut und neben dem Bildschirm ist das so ein Rad zum Scrollen. Gab es dazu mal schon. Extremfall, das ist mir einmal in den 80er Jahren begegnet, an Workstation, Tastatur, Maus und da hat so ein Ding, das war so halb so groß wie die Tastatur, mit 4x2 Drehreglern drauf. Und das waren keine Paddles, das waren eindimensionale Trackballs. Man konnte sie beliebig oft drehen, beliebig weit. Sind auch unter Gamern bekannt und namens Spinner. Weil für manche Anwendungen ist das Ding scheint tatsächlich das Richtige. So, ansonsten, was können wir sonst zum meisten zeigen? Ah ja, Tasten.
Nur gar keine 3D, bei den 3D-Controllern für Karten und so weiter. Weißt du, wie die Kraftsensoren in den modernen 3D-Größen funktionieren? Sind das die Messstreifen, die so, was machen die?
Ich weiß jetzt nicht, welche Mäuse du meinst.
Es gibt diese Space Navigator-Dinger, wo du quasi.
Also, du meinst die Spaceball?
Wo du 6 Freiheitsgrade hast und du bewegst so einen 1, 2 mm und der misst einfach
die. Ja, da sind soweit ich weiß den Messstreifen drin.
Messstreifen.
Ja. Also, für Leute, die keine Ahnung haben, was in den Messstreifen ist, das ist ein elektrischer Widerstand und das ist eine Eigenschaft von der Physik von elektrischem Strom, also wenn ich einen Widerstand habe, dann hat mein Material eigentlich nur sogenannten spezifischen Widerstand. Der tatsächliche reale Widerstand hängt davon ab, wie lang es ist, weil doppelt so lang, doppelter Widerstand und vom Querschnitt, weil je mehr Querschnitt, umso weniger Widerstand, weil Strom durch mehr Fläche durch kann. Das Interessante ist, wenn ich so einen Draht nehme und strecke, dann wird der A länger, sprich mehr Widerstand und B weniger Durchmesser, auch mehr Widerstand. Das heißt, ich kann über die Federspannung von Stück Metall kann ich eigentlich Widerstandsdifferenz machen. Und soweit ich weiß, zumindest bei Spaceball ist es so, dass ich in einem Gummiball in den Drähte in allen möglichen Richtungen drin sind und die sind unten mit wieder eben so Widerstandsmesser wie bei den Pedals verbunden. Und einfach aus den relativen Widerständen von den Dingen kann er irgendwie eruieren, wie das Ding sich bewegt haben muss. Ist ein relativ kompliziertes Teil. So, was haben wir sonst noch? Ja, Mausknöpfe. Entgegen der weitverbreiteten Ansicht, Mäuse hatten anfangs nicht einen Knopf. Anfangs hatten Mäuse zwei oder drei Knöpfe. Ich glaube, die Xerox hatten ursprünglich drei Mäuse, also drin, drei Knöpfe. Und bei NLS weiß ich nicht, was die am Anfang haben. Aber Multiknopf war auch normal. Weil wir haben schließlich das Ding so, wir haben mehrere Finger. Apple war der Meinung, wir haben zwar mehr Finger, aber wir können nur mit einem. Weil mehr Knöpfe, das verwirrt Benutzer bekanntlicherweise. Microsoft hat gefunden, oh, Microsoft GUI. Macintosh GUI, gut, geil, müssen wir kopieren. Oh, einen Knopf dürfen wir nicht haben, also nehmen wir zwei. Und vorher haben wir die ganzen typischen Mac 1, Microsoft 2, alle anderen 3 Knöpfe Situation gehabt. Irgendwann hat jemand gefunden, man kann mit den Knöpfen Kontextmenüs machen. Naja, und dann ist plötzlich Microsoft durchgestartet mit den 90er Jahren und auf die Idee, der Idee vom Scrollrad, welches Tektronik schon vor 20 Jahren davor hatte, auf der Maus. Und ja, es gibt auch einen Scroll-Kipper, es gibt scheinbar Microsoft Mode, womöglich das Scroll dann noch seitlich kippen kann. Für seitlich scrollen, was man so ungeheuer häufig macht. Und dann gibt es so, man könnte auch auf der Seite noch ein paar Knöpfe machen und moderne Gamer-Mäuse haben schon ziemlich viele Knöpfe, habe ich gehört.
Nicht mehr, aber bei den 4:3 Monitoren, da konntest du noch oft genug seitlich scrollen.
Ach, nee, meistens hat deine Software das durch einen automatischen Umbruch gemacht, oder?
Dann machst du eine Maus, die hat zwei Scrollräder nebeneinander.
Ja. Oh, ja. So einen habe ich noch nie gesehen.
Das war eine billige Maus, aber die
nennt
sich, glaube ich,
4D-Scroll.
Okay. Also das ist grundsätzlich, was es zum Mäusen aus gibt. Auch da, die Scrollräder sind nichts anderes als dasselbe Spielchen, was unten in der Maus auch für die Bewegung ist. Das sind Quadraturencoder mit noch was zwei weiteren Bits. Überhaupt ist die gesamte Maustechnik und auch Tastatur und Joystick auch alles ziemlich einfaches Zeugs. So, das ist eigentlich das, was ich im Text habe. Also was ihr jetzt quasi nachlest, der Text geht bis hierher. Was jetzt fehlt, das sind die drei Themen, die ich schreiben wollte, nur fehlte die Zeit. Zwei davon werde ich definitiv nicht machen, weil dort muss ich zum Teil noch nachschauen, wie die Algorithmen aussehen. Aber was ich jetzt noch kurz schnell anhänge, da Hans nicht mal vorbeigekommen ist. Oder kommt er jetzt gerade? Timing! Weißt du, ich habe gesagt, ob Hans jetzt gerade kommt, habe ich vor 5 Sekunden gesagt.
Ja, du bist auch schon bei Level 3. Weil wir sind jetzt 10 nach halb. Das heißt, vor 10 Minuten hat die Veranstaltung eigentlich geschlossen.
Nee, wir sind wirklich.
Warum würde ich jetzt auch keinerlei Dings... Bitte schalt aus, zieh den Stecker raus. Nein, jetzt ist brutales Ende.
Ja, nee, wir sind fertig.
Nein, brutales Ende, keine Diskussion. Die Knödel werden spindig, wenn wir die jetzt nicht essen. Und am Essen, Leute, könnt ihr mich nicht hindern.
Ja. Nein, wir sind genau wirklich vor 15 Sekunden, bevor du reinkommst, sind wir fertig gewesen.
Dann sagen wir jetzt alle nochmal Dino schön danke. Und er hat sicher schon gesagt, dass der Stoff noch für 2 weitere Vorträge reicht.
Ja.
Er ist ja übers Wochenende noch da, er wird morgen und übermorgen beim Bits für unten Workshop mitmachen, den sogar eigentlich hauptsächlich leiten, und auch die dazugehörige freie Arbeit, die wir mit den Kids in der Ausstellung erlauben, ein bisschen überwachen. Das heißt, ihr könnt von den Sachen, die ihr heute hier gehört habt und von den früheren Vorträgen, kann man viel an den Mikros ja wiederholen, weil das ja ein 80er Prozessor ist. Also einfach ausquetschen. So, dann sage ich herzlichen Dank und bitte, die Veranstaltung ist geschlossen. Das heißt, für Besucher gilt jetzt bitte das Gelände verlassen. Ich sage herzlichen Dank für euer Kommen und hoffe, euch möglichst zahlreich morgen wieder zu sehen.